Ich arbeite für den Verein Gegen Vergessen für Demokratie hier auf der lokalen Basis in Südbaden. Dieser Verein ist bundesweit vertreten, aber wir haben jeweils unsere lokalen Schwerpunkte. Die Arbeit erfolgt ehrenamtlich und wir haben in den letzten Jahren sehr intensiv mit der Katholischen Akademie Freiburg zusammengearbeitet. Und mit dieser Akademie hatten wir auch eine Veranstaltung vor, die heute hätte stattfinden sollen. Wir haben Schulen, Lehrer, Schüler und Gäste eingeladen, aber insgesamt haben sich nur so wenige gemeldet, dass wir diese Veranstaltung heute doch entfallen lassen mussten. Umso besser ist es, dass ich jetzt eingeladen wurde, hier mit Ihnen mich über diese Veranstaltung zu unterhalten.
Wer war Heinz Drossel?
Heinz Drossel ist uns hier in Südbaden deswegen bekannt, weil er bis zu seinem Lebensende in Simonswald gelebt hat. Er starb 2008, aber in den Jahren vorher hat er sich durch seine Arbeit mit Schülern sehr bekannt und auch sehr beliebt gemacht. Er war sehr hoch geachtet hier in unserer Region und das deswegen, weil er als Zeitzeuge auftreten konnte. Geboren ist er 1916 und das ist auch der Anlass, weswegen wir uns mit ihm jetzt beschäftigen, denn das ist ja gerade 100 Jahre her. Und dieser Lebenslauf von Herrn Drossel begleitet uns durch das ganze 20. Jahrhundert hindurch. 1916 geboren, seine für uns wichtigen Tätigkeiten betreffen die Jahre des Zweiten Weltkriegs, also 1940 bis 1945. Danach kann er seine juristische Laufbahn, die er schon als Student begonnen hatte, fortsetzen. Er wird Referendar, er wird in Berlin Richter, hat aber in Berlin Schwierigkeiten mit der dortigen Richterschaft, die noch sehr mit dem Dritten Reich verbunden war. Er kündigt dann dort und kommt hier nach Freiburg und seine Karriere endet seine Laufbahn als Richter endet bei dem Sozialgericht, dort wird er Präsident. Das ist sozusagen mal ganz grob der Lebenslauf. Für uns interessant ist natürlich, weswegen wir uns mit ihm beschäftigen, was er während des Krieges getan hat. Und da sind etliche besondere Tätigkeiten und Verhaltensweisen, die uns interessieren und die auch die Wissenschaft inzwischen interessiert hat. Vielleicht ist noch dazu zu sagen, dass Herr Drossel aus einem Elternhaus stammt, das in dem katholischen Glauben beheimatet war und der Vater auch schon sehr stark pazifistisch gedacht hat und alle diese Haltungen haben sich dem Jungen übertragen. Interessant war jedenfalls die Notiz in seinen Tagebüchern. Die hat er übrigens in einem Buch niedergelegt, das heißt Zeit der Füchse, Lebenserinnerungen aus dunkler Zeit. Da hat er über mehrere hundert Seiten seine verschiedenen Denk- und Glaubensansätze auch niedergelegt. Da wird deutlich, als er 14, 15 war, das wäre ja eigentlich so die Zeit der Pubertät, da hat er schon sich gekauft Mein Kampf und verschiedene Nazi-Literatur. Also muss in dem Elternhaus wohl ein sehr wacher politischer Geist geherrscht haben und der Junge wollte es wissen, worum es ging und hat sich da schon seine Meinungen gebildet.
Aber anscheinend hat er sich da nicht angesteckt irgendwie?
Genau, das ist es gewesen. Er hat sich während der Schulzeit geweigert, in irgendeine Nazi-Organisation einzutreten. Er war nämlich bei der HJ und als ihm dann am Ende des Studiums geraten wurde, wenn Sie jetzt in das Referendariat eintreten wollen, dann müssten Sie doch wirklich irgendetwas getan haben für das völkische Dasein. Wollen Sie nicht wenigstens bei den Radfahrern, bei den Motorradfahrern eintreten, so rein formal? Und auch das hat er abgelehnt. Und das führte dazu, dass ihm das Referendariat verweigert wurde und er wurde sofort zur Wehrmacht eingezogen und er musste dann in die Rekrutenausbildung gehen. Während des Krieges kam er erst an die Westfront, dann wurde er gleich 1940 an die Ostfront verlegt und hat dort auch so seine ersten Einsätze an der Front erleben müssen. 1940, 1941. Wir können davon ausgehen, dass vielleicht sein erstes wichtiges Ereignis gewesen ist, als der Angriff auf Russland stattfindet. Am 22. Juni, 3.15 Uhr, Angriff. Und da hieß es damals, Gefangene werden nicht gemacht. Dieser Befehl, das sofort erschossen werden sollte. Das hat ihn wohl sehr erschüttert. Und in dieser ersten Nacht hat er schon gleich reagiert und hat sich bei einer Aktivität so verhalten, dass russische Gefangene entfliehen konnten. Die Vorgesetzten, die das miterlebt haben, haben nicht reagiert, was ihm wohl die Sicherheit gegeben hat, dass er in einem Umfeld lebte, was nicht eindeutig fanatisiert war, sondern da gab es wohl Spielräume. Und diese Spielräume hat er immer wieder mal genutzt. Ich habe in seinen Unterlagen gelesen, dass er eigentlich zutiefst traurig war, dass diese Spielräume nur so selten gegeben waren, dass er so bei vielen Dingen einfach zusehen musste und konnte nichts machen. Das war zum Beispiel wenige Tage nach diesem Kriegsbeginn, 1941 am 9. Juli, da gab es in der Nähe von Dakhta ein Massaker, in das er mehr zufällig mitbekommen hatte. Er wollte von dem Kriegsgeschehen sich irgendwo in einen Wald zurückziehen und etwas Ruhe haben. Und da kam er an eine Massenerschießung und musste miterleben, wie ein 6-jähriger Junge erschossen wurde und wie er absolut nichts machen konnte. Und er war zutiefst verunsichert und ja, er hat diese Katastrophe, die er da miterleben musste, auch wirklich wie ein traumatisches Erlebnis gehabt. Aber er berichtet an einer Stelle, er habe auch Kriegskameraden gehabt, die das ähnlich gesehen hatten und die dann, mit denen er sich austauschen konnte, sodass also er nicht ganz alleine war mit dieser Wahrnehmung und mit diesem Erlebnis. Und das führte ihn auch dazu, das ist auch aus seinen Unterlagen wieder zu entnehmen, wenige Tage später hatten sich feindliche Soldaten verirrt und es hätte ja eigentlich sein müssen, aufgrund des Kommissarbefehls, dass die auch sofort erschossen werden, weil es da ja hieß, dass Politoffiziere der Roten Armee sofort auszusondern seien und an Ort und Stelle zu exekutieren sein sollten. Das hat er nicht getan und er hat mit einem von diesen russischen Offizieren sprechen können. Er hatte übrigens, das muss man dazu sagen, schon während des Studiums Russisch gelernt und war dann auch während der Ausbildung in einem Dolmetscherkurs. Er konnte sich mit dem in seiner Sprache unterhalten. Und er hat die laufen lassen. Und sie haben sich sogar am Ende die Hand gegeben. Und in seinem Tagebuch steht da, da haben zwei feindliche Soldaten den Krieg besiegt. Diese verschiedenen Aktivitäten sind natürlich jetzt nur aus seiner Sicht dargestellt. Es gibt kaum Zeugen, die das bezeugen könnten. Und insofern ist es umso wichtiger, dass es andere Aktivitäten von ihm gab, wo es tatsächlich Zeugen gab, die das jetzt auch nach dem Krieg noch bezeugen konnten. Während eines Heimaturlaubs im Jahre 1942, da begegnet er auf einer Brücke in Berlin. Er sieht jedenfalls eine junge Frau, die sich über die Brücke lehnt und befürchtet, dass die darunter springen könnte. Und er springt hinzu und hält sie fest und die blickt sich um und da erkennt er, ach, die habe ich doch schon mal gesehen. Die habe ich gesehen mit einem kleinen Jungen, der da spielte. Damals hatte er, das ist aber schon Jahre her, keine Zeit, weil er im Examen war. Jetzt aber im Jahre 1942 erkennt er diese Frau und er spricht sie an und er fragt sie auch direkt, sind Sie Jüdin? Weil er ahnt, dass da dieses Erschrecken dieser Frau so furchtbar ist. Er ist in einer Wehrmachtsuniform, deswegen ist das Erschrecken dieser Frau, Marianne heißt sie, umso stärker. Er kann sie aber beruhigen und er sagte, ich gebe Ihnen Sicherheit. Und er nimmt sie mit und er hat eine Wohnung, in der er sie unterbringen kann. Er verliert sie aus dem Auge, weil er wieder zurück muss. Er war ja nur kurze Zeit auf dem Heimaturlaub, aber er besorgt auch Geld und sagt einem Freund, die Frau habe ich dort in dieser Wohnung untergebracht, gib ihr Geld und schau zu, dass es ihr dabei gut geht. Und dann muss er wieder zurück an die Front. Für uns wirkt es fast wie eine romantische Geschichte, die also über alles rational hinausgeht. Denn es ist genau die Frau, die er Jahre später auch per Zufall wieder trifft. Und sie wird später seine Frau. Und sie haben Kinder und sie lebt zusammen mit ihm bis zu seinem Lebensende. Diese sehr emotionale Begegnung, die beschreibt er auch in seinem Tagebuch sehr ausführlich, ist das eine. Diese Frau trifft auch zufällig eine andere Familie wieder, mit denen der Heinz Drossel auch Kontakt gehabt hat. Und das ist die Familie des Professor Fontheim, der später in den USA gelebt hat und ein berühmter Physiker wurde und der auch dafür gesorgt hat, dass diese Rettung einer Familie, die 1945 im März, kurz vor Kriegsende, noch gerettet wurde, dass die auch in Israel wahrgenommen wurde und deswegen ist der Heinz Drossel auch unter den von Yad Vashem geehrten als
Gerechter
unter den Völkern. Dort steht, also das ist da verzeichnet und das ist dann bekannt gemacht worden und erst ab dem Moment hat der Heinz Drossel überhaupt gewagt, etwas über diese ganzen Ereignisse zu erzählen. Und das war dann auch für viele Schulen wichtig, weil er dann als Zeitzeuge eingeladen werden konnte. Das fing an in Waldkirch. Der Lehrer Ulrich Fischer-Weißberger, der hat ihn kennengelernt. Und jetzt weiß ich nicht, wer zuerst diese Forschung angestellt hat. Der Professor Wette, Wolfram Wette aus Waldkirch, der hier auch an der Freiburger Universität ja Professor ist oder gewesen ist. Oder ob der Ulrich Weißberger, die haben zusammengearbeitet. Jedenfalls hat er in diesen Schulen angefangen, vor Schülern diese Dinge zu erzählen. Und als er merkte, dass das sehr wertvoll und wichtig auch für ihn selbst war, hat er das getan und der Uli Weißberger erzählte mir, dass das über 12.000 Schüler gewesen seien, die im Laufe der letzten Jahre mit ihm Kontakt hatten.
Also wenn man diese Geschichte hört, die natürlich im Nachhinein erzählt, vielleicht etwas easier klingt, als es wirklich war, gewesen sein kann damals. Was fällt einem dann halt eben auch auf, dass es irgendwo doch ging, wenigstens teilweise nicht mitzumachen? Also ich erinnere mich ja an die Diskussion um unseren ehemaligen Ministerpräsidenten und Marinerichter, also der auch immer gesagt hat, man konnte nichts tun und er musste halt in diesen SS-Organisationen dabei sein und ich weiß nicht, ob er bei der SS war, aber bei jedenfalls die Nazi-Organisation Mitglied, als Jurist ginge das gar nicht anders. Es gab doch die Möglichkeit, wenn auch um den Preis dann eben erstmal nicht mehr weiterzukommen, dass man sich verweigert hat und das finde ich ist auch wichtig, dass es die Zeit auch ein bisschen anders darstellt, es selbst nicht alles mitzumachen, sich von einigen Punkten zurückzuziehen, dass nicht jeder gleich erschossen wurde.
Das ist richtig. Also das Erste ist ja schon, dass der Heinz Drossel tatsächlich einsehen konnte, dass seine Karriere als Jurist erst einmal nicht funktionieren würde, dass er zur Wehrmacht eingezogen würde, wenn er sich da nicht irgendeiner Organisation anschlüsse. Er wurde sogar...
Berufsverbot für Leute.
Ja, es wurde ihm sogar nahegelegt, unterschreib doch das bloß formal. Und das hat er auch verweigert. Da war er sehr konsequent. Das andere ist, dass er natürlich auch immer wieder Spielräume fand, aber viel zu wenige. Das ist ja das, was ihn auch so bedrückt hat. Und weswegen er sagte, an einer Stelle habe ich das gelesen, eigentlich habe ich viel zu wenig getan. Die paar Male, wobei er sich dann bei den Malen, wo er sich tatsächlich engagiert hat, ja wirklich voll engagiert hat. Also wir wissen das von dem März 1945, als er die Familie Hesse, die unter falschem Namen damals in Berlin um Hilfe bat, dass er denen ja sehr konkret geholfen hat. Erstens mit einem Versteck, zweitens hat er denen eine Pistole mitgegeben mit Munition und hat gesagt, also wenn die Gestapo kommt, dann ohne Rücksicht einfach Notwehr schießen. Das hätte ihn das Leben kosten können, wenn das auch nur teilweise herausgekommen wäre. Und dass er die ganze Familie dadurch retten kann, weil zum Glück ja dann auch der Krieg relativ schnell zu Ende war, das ist sicherlich etwas, was dann so seine Handlungsbereitschaft auch zeigte. Aber dass es verschiedene Spielräume gegeben hat, das ist wohl dadurch auch belegbar, aber eigentlich nur so selten und das...
Ja, wobei das zweierlei Arten von Spielräumen sind, das einerseits dieses, was wohl wirklich sehr schwer war, zum Beispiel jemanden noch vor dem Tod zu retten, aber auch diesen Spielraum einfach nicht mitzumachen in gewisser Weise. Also als zur Armee musste er, da gab es nichts drumherum. Aber dadurch, dass er auf seine juristische Karriere erstmal verzichtet hat, ist er zum Beispiel nicht Marinerichter geworden oder sowas. Dass die Möglichkeit gab es.
Ja, er ist sogar als Richter eingesetzt worden an der Front. Er war, nicht als Richter, als Anwalt. Als Anwalt für Angeklagte, wenn jemand irgendeine Art von Kriegsverbrechen begangen hatte, Desertation oder dergleichen. Das beschreibt er auch in seinem Buch, diese Zeit der Füchse, dass er da wirklich für Strafen plädiert hat und mit Richtern und auch mit Angeklagten immer solche Kompromisse ausgehandelt hat, dass man so das vermuten kann, dass er immer die möglich beste Form der Bestrafung erreichte oder auch der Freisprüche. Diese Grundhaltung, die kommt vielleicht tatsächlich daher, dass sein Vater bei der Heiligen Kommunion ihm gesagt hat und ihm wohl auch ins Buch geschrieben hat, bleib immer ein Mensch, mein Junge, und anständig, auch in schweren Zeiten und selbst dann, wenn es Opfer von dir fordern sollte. Also das ist diese Grundhaltung, die er von seinen Eltern mitbekommen hat und die vermutlich auch in manchen Situationen ihn ganz spontan hat handeln lassen, dass er zwar klug die Spielräume abgeschätzt hat, aber manchmal ja auch hohes Risiko eingegangen ist. Und bei der Berliner Familie, die er 1945 noch rettet, diese Familie hatte unter falschem Namen da schon lange gewohnt und als dann aber diese Familie herausbekommt, dass sie von der Gestapo wohl entdeckt worden sei, irgendjemand muss da einen Verrat begangen haben, da haben die sich dann eben der Familie Drossel offenbart. Und da hat er wirklich sehr spontan gehandelt. Und tatsächlich in derselben Nacht noch ist in diesem Häuschen, wo die versteckt gewesen waren und aus dem sie aber schon vorzeitig gegangen waren, die Familie Hesse, da war dann die Gestapo da und fand eben niemanden mehr vor. Und da haben die dann auch, da hat er dann auch sehr klug gehandelt, alle Dokumente vernichtet, die auf den Verbleib dieser Familie hätte schließen lassen können. Und von daher war dann dieses Doppelte auf der einen Seite eine menschliche Grundhaltung und auf der anderen Seite aber auch eine kluge Überlegungsweise, wo ist das Risiko doch noch erträglich. Aber es hätte auch schiefgehen können. Vielleicht noch einen letzten Satz. Herr Drossel hat nach dem Krieg in Berlin miterleben müssen, wie dort die Justiz von den alten Nazi-Mittätern und Mitläufern doch noch ziemlich durchsetzt war. Und das ist auch ein Grund gewesen, weswegen er auch in Berlin seine Karriere beendet hat und dann nach Freiburg kam und hier ins Sozialgericht gegangen ist, wobei die Sozialgerichtsbarkeit ja auch wiederum etwas anderes ist als die Strafgerichtsbarkeit und er hat auch nicht als Anwalt gearbeitet, sondern wirklich in einem für ihn angemessenen Rahmen. Das zeigt ja auch, dass er auch selbst im zweiten Teil seines Lebens konsequent gewesen ist und das, was so zweite Schuld, eben die Nichtaufarbeitung der Nazi-Vergangenheit genannt werden kann, dass er da auch konsequent gesagt hat, da will er nicht mitmachen.